Hallo, freut mich, schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast gibt dir ein wenig Einsicht. Meine Gäste erlauben einen Einblick in ihr Leben und erzählen rund um ganz besondere Themen. Ja, das hier ist so, ja, Geschwätzeltes. Ich bringe nice Gäste mit, mal schauen, wer der Nächste ist. Ja, ja, so, ja, ja, so, ja, Geschwätzeltes.
41% der Deutschen geben aktuell an, schon einmal Tofu probiert zu haben. So, direkt mal geliked, den Post. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soja Geschwätzeltes. Heute habe ich zwei spannende Gäste vom Vegan Store in Klammer Freiburg zu Gast. Lukas und Jesko. Hi zusammen.
Hi.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Ja, wie ist eure Tofu-Erfahrung?
Ja.
Ist vorhanden, oder?
Auf jeden Fall, schon. Also ich wurde damit großgezogen. Mein Vater ist, er isst zwar auch sehr viel Fleisch, aber Tofu ist auf jeden Fall bei ihm auch so ein Produkt, das immer eigentlich im Kühlschrank liegt und immer auch zum Salat und so gegessen wird.
Ach,
gerade der Räuchertofu von der Freiburger, nennen wir hier Marken.
Ja, ja, Taifun.
Taifun. Genau, also ja, bin ich mit groß geworden.
Cool, voll gut. Also ist dein Vater Vegetarier oder Veganer?
Flexitarier, isst wenig Fleisch. Vor allem durch mich essen meine Eltern sehr viel weniger Fleisch, auf jeden Fall.
Ja.
Aber sie essen auch Fleisch. Meistens, wenn sie dann mal so 2-3 Mal im Jahr, wenn sie essen gehen oder so.
Okay. Bei dir, Jesper?
Ja. Ja, also bei mir ist es, glaube ich, schon auch, seit ich noch zu Hause gewohnt habe, da gab es auch gerne mal Tofu. Und ja, seitdem ich dann ausgezogen bin, da war ich noch nicht vegan, muss ich sagen. Da war ich noch vegetarisch. Mhm. Aber ja, seitdem ich jetzt auch vegan ist, esse ich wirklich sehr viel Tofu. Also in der Woche so 2 Kilo. ja, weil ich eigentlich noch relativ viel Sport mache. Und ja, es ist halt eine gute Proteinquelle. Und
voll.
Ja, also ich esse vor allem mittags und da ergibt sich das dann so.
Okay, ja cool, bei mir ist es gerade so, dass ich super wenig Tofu auf meinem oder in meiner Einkaufsliste habe. Ist irgendwie seltsam, weil ich es auch super gerne esse und ich finde eben, man kann es zu so vielen Gerichten irgendwie zubereiten.
Mhm.
Also es ist wirklich was Geiles. Gut, aber wir sind nicht da, um über Tofu zu sprechen. Ich weiß nicht, letztes Jahr oder so in Berlin, stimmt das?
Nee, das war alles dieses Jahr.
Also das war dieses Jahr?
Das war sehr zeitlich.
Wow, heftig.
Also wir können ja mal, wann haben wir angefangen zu planen? Das erste Treffen, Gründertreffen war im März, Mitte März. Also das ist alles noch gar nicht so lange her.
Ja. Das macht es ja nochmal spannender. Ja. Wie krass schnell geht das denn bei euch?
Mhm.
Okay, ich wollte nämlich so mit diesem historischen Zeitstrang mal so anfangen. Ihr wart in Berlin und habt euch da Inspiration geholt für vegane Stores, für vegane Einkaufsläden.
Ja, genau.
Weil die dort halt schon vorhanden sind.
Ja, genau.
Ja, und ja, jetzt steigt ihr mal gerne ein in der Geschichte, wie das entstanden ist.
Ja, also eigentlich war es schon davor so, dass wir uns das erste Mal getroffen haben, so im März. Da haben wir uns erstmal so bei uns in der WG getroffen und haben es halt mal so vorgefühlt, haben zusammen gekocht, dann auch vegan. Und dann haben wir uns aber relativ schnell entschieden, okay, das könnte was werden und wir haben da Bock, was zu machen.
Mhm.
Und ja, sind das dann eigentlich schon auch ziemlich ambitioniert angegangen. Und ja, wo wir sind dann eben nach Berlin auch gefahren, um uns Inspiration zu suchen. Ist ja auch dann schon Teil des Pitch-Decks, was wir eben am Anfang machen wollten, gewesen. Da macht man dann auch so eine Competitors-Analysis und dafür haben wir das halt auch gemacht und hatten dann uns eigentlich auch relativ schnell eine Struktur geschaffen, wie man es halt umsetzen kann, weil ja, es ist halt schon ein sehr großes Projekt, weil man halt ganz viele verschiedene Lebensmittel sich zusammensuchen muss, wenn man jetzt einfach so einen veganen, also so einfach Food zubereitet, dann ist es ja doch noch relativ einfach, weil man sich auch auf eine Sache spezialisieren kann. Und das war eben bei uns jetzt nicht so ganz einfach, weil man eben schon dann auch eine sehr große Übersicht auch braucht, aber gleichzeitig halt trotzdem noch schauen muss, dass man halt Produkte hat, die es halt so in den anderen Supermärkten nicht gibt, dass man sich halt auch einfach absetzt, weil das haben wir dann auch sehr schnell gehört, auch von den veganen Supermärkten aus Berlin, dass man halt wirklich was braucht, was sich eben so von den anderen Läden unterscheidet. Und dann haben wir natürlich auch noch weiter so geschaut, okay, was ist denn überhaupt in der veganen Community nachgefragt, weil ich meine, man hat dann ja auch nur so den Ansatzpunkt bei sich selbst, was man so halt selbst als Veganer ist. Aber ja, da müssen wir auch erstmal noch lernen, was es sonst noch so gibt.
Ja, also was du sprichst ein paar sehr interessante Punkte an. Zum einen so die Struktur und dass es halt wirklich ein Riesenprojekt ist. Mhm. Da können wir mal noch drüber sprechen, wie ihr das aufgeteilt habt, weil ihr seid ein relativ großes Team.
Für ein Gründerteam, ja.
Ja,
für ein Gründerteam. Also sind fünf Leute.
Genau, fünf Personen. Das könnt ihr vielleicht auch mal noch vorstellen. Und das andere ist so, dass man eben ein Alleinstellungsmerkmal haben muss als Vegan Store, wo ich auch gerne drüber sprechen würde, weil ich kann mir vorstellen, dass man das zum einen braucht, aber zum anderen möchte ich trotzdem meine veganen Lebensmittel, wenn ich zu euch komme, alle da haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich will dann nicht, ich will nicht zu euch und dann noch zu Rewe und dann noch ins Kaufland, sondern ich will zu euch.
Genau, das war ja auch der Anspruch oder die Idee hinter dem Store, ne? Dass es halt auch wirklich genau diese Problematik gibt. Und wir sind also, fast alle sind noch nicht lang vegan. Und ich glaube, das war nämlich auch ein großes Problem bei allen, ne? Dass man, also ich war 15 Jahre vegetarisch und ich habe nie gewagt, den Schritt zu machen, weil so den Schritt von vegetarisch auf vegan umzustellen, ist ein deutlich größerer Schritt, als einfach nur mit Fleischessen aufzuhören. Ne? Du musst immer hinten drauf schauen, so wie viele Produkte es gibt, wo irgendein Ei oder dem Milchpulver ein Zeug drin ist. Ne?
Ja.
Das ist schon krass. Ja, warte, jetzt habe ich einen Fun.
Ja, vielleicht auch weitermachen.
Ja.
Ja, also bei mir war es auch ähnlich. Also ich bin auch schon davor 11 Jahre vegetarisch, habe ich mich ernährt. Und bei mir war es auch dann nochmal schon auch eine größere Umstellung für mich selbst, dann auf vegan wirklich zu gehen, weil ja eben, ich habe, also seit einem Jahr oder so mache ich relativ viel Sport und habe dann eben auch auf meine Proteine halt geachtet und da war es dann halt schon auch nochmal, also so, ich habe zum Beispiel viel Quark oder so gegessen und genau, da war es dann halt schon erstmal so, also so, da gibt es ja auch dann andere Merkmale, auf die man schauen kann, aber es ist ja dann schon, wenn man halt so 1:1 vom Proteinbedarf dann halt auf vegan zum Beispiel schaut, dann muss man, braucht man schon relativ viel auch an Protein, weil da teilweise halt schon weniger Eiweiß drin ist und von daher war das für mich auch erstmal schwieriger und was ich damit eher so gemeint hast mit dem Alleinstellungsmerkmal war halt, also wir haben eben dort auch in Berlin mit Vegans geredet und ein Satz, der mir halt sehr im Gedächtnis geblieben ist, war halt, die Idee des veganen Laden ist gescheitert. Das hat uns halt so einer der Marktleiter da gesagt, mit dem Hintergrund, dass eben ja man einfach mehr braucht als einfach nur einen Laden, der halt vegane Lebensmittel anbietet. Also die Supermärkte werden halt auch ihr veganes Sortiment weiter ausbauen. Und es ist halt schon wichtig, dass man halt da auch was hat, was es wirklich was die vegane Community will, aber was es eben so in den Supermärkten halt nicht gibt. Und ja, deswegen hat mich das halt schon sehr beschäftigt, was wir da halt anbieten können. Und jetzt haben wir uns halt so überlegt, dass wir halt auch, so wie Vegans das teilweise auch macht, eben Produkte halt auch aus dem Ausland suchen, die es halt hier jetzt nicht so gibt. Zum Beispiel Käsealternativen, gerade zum Beispiel auch am Stück.
Ja, Blockkäse.
Genau, und also wir haben auch geplant, dass wir eben eine frische Theke haben mit Käsen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und dann eben auch so regionale Lebensmittel, die man vielleicht so jetzt nicht direkt im Supermarkt bekommt. Da wollen wir halt auch schauen, was es hier in Freiburg halt auch gibt. Da haben wir schon viel Kontakt mit anderen Kooperationspartnern.
Und mal ganz kurz, das muss man schon betonen, in Freiburg geht wirklich viel, wenn man genau hinschaut, oder?
Ja, wirklich viel.
Das ist so krass. Also seit ich mein Business habe mit der Esra und seit ich euch auf Insta folge, sehe ich das auch nochmal, was da alles gibt. Die Community ist wirklich da und es gibt so viele Startups und geile Produkte, die so in Richtung Nachhaltigkeit und Veganismus gehen. Wahnsinn.
Ja, auch der Support ist echt groß. Ja. So, also extrem. Das haben wir auch so jetzt gemerkt. Ich meine eben, wir sind jetzt auch noch nicht so lange auf Social Media, aber wir haben mittlerweile auch schon fast 1000 Follower auf Instagram bekommen, so innerhalb von 2-3 Monaten. So. Also da merkt man schon, da ist wirklich irgendwie die Nachfrage da.
Und wir haben ja nicht mal Namen.
Also, genau. Das ist schon geil.
Da gibt es schon viele, die da irgendwie Bock drauf haben. Ja. Und was wir halt auch gesehen haben, wo wir uns auch so ein bisschen drauf spezifiziert haben, ist halt so eine andere Herangehensweise an das Thema vegan, weil ja, also mir selbst gefällt es auch nicht so gut, halt mit so Abschreckungsbeispielen zu arbeiten, wie zum Beispiel
Täter oder so?
Ja, genau, halt so mit so, ja, dass man das dann halt so macht, mhm. weil man das dann halt nicht mag und dass es halt so ein Verzichtding ist. Mhm. Wir wollen halt eher so damit ansetzen, was es halt Positives auch an der veganen Ernährung gibt, weil ich glaube, da gibt es mittlerweile halt sehr viel und ich glaube, es ist halt auch einfach ein anderer Lifestyle. Das ist jetzt halt nicht einfach nur Verzicht, sondern es kann halt auch eine Bereicherung sein. Ja. Wenn man ja. da halt, wenn man da halt irgendwie auch seinen Lifestyle dann da umstellt und es gibt, also so, ich finde halt auch die vegane Community eigentlich voll cool und so das, was es jetzt halt auch so mit Fridays for Future und so weiter gibt, so ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt so, wie sich das vielleicht andere vorstellen, die jetzt halt, ja, das als so eine große Verzicht oder das darf ich jetzt nicht mehr essen, als so ein Ding halt sehen.
Mhm. Ja, ich glaube, das sind einfach auch zwei unterschiedliche Herangehensweisen, weil manche brauchen das vielleicht mhm. auch, so schockiert zu werden und dann wirklich zu denken, fuck, ich muss was ändern.
Ja.
Ich muss dringend was ändern, weil, naja, auch bei den Schockbildern gibt es ja nochmal unterschiedliche Schweregrade, ne? So Tiere, die halt leiden zu sehen, ist auch schon scheiße,
mhm.
aber so Facts zu sehen, so was passiert in 20, 25, vielleicht 30 Jahren mit unserem Planeten, wenn es mhm. so weitergeht, das ist doch richtig heftig, weißt
ja.
du, so, das ist,
ja.
uff, das macht einen halt fertig und dann finde ich schon gut, wenn man so auch neue Leute für diese Bewegung gewinnt
mhm.
und auf der anderen Seite sehe ich das auch so, dass der Lebensstil super bereichernd ist, dass da so viel Positives drin steckt, das ist ja auch ein also was mega empathisch ist, ne? Wenn du dich ja. dafür interessierst, für das Wohl der Tiere, für deine Gesundheit, für die Gesundheit der anderen und dass es dem Planeten gut geht, das ist ja was mega empathisches und positives und ja. Das trage ich schon auch ja. gerne nach außen. Das finde ich auch besser.
Ja.
ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es die Mischung aus beiden gibt, ne? Oder es ist auf jeden ja. Fall gut. So.
Ja.
Ja.
Ja, also so war das jetzt auch nicht wirklich gemeint. Also ich will halt einfach nur nicht so, also ich habe halt die, also so die Sorge, dass es halt was ist, was die Leute halt spaltet, wenn man mhm. ihnen halt immer wieder Vorwürfe macht, ach, du isst jetzt halt Fleisch und du bist halt böse. So, dass man halt so mit so einer Schiene halt kommt, sondern also so, ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man halt sich auch damit mit den Facts und so weiter beschäftigt, keine Frage. Mhm. Aber so gerade auch zum Beispiel auch mit meinem Vater, als ich vegetarisch geworden bin, der ist halt nicht, der hat sich jetzt seine Ernährung nicht unbedingt umgestellt und dem habe ich auch häufiger auch Vorwürfe gemacht, aber ich glaube, das war jetzt nicht so wirklich wirksam. Ich glaube, der hat das nicht so gefeiert. Der hat es einfach immer abgefuckt und ich glaube.
Manche sind auch wirklich resistent, ne? Das ja. ist schon krass. Also habe ich oder erlebe ich in meinem Umfeld auch.
Ja.
Und die sagen dann so, hey, mega cool, so vor allem seit Esra und ich halt kochen und so geile Produkte also auf den Markt bringen, sagen die halt, ja, mega cool, stark, was ihr da macht, so.
Mhm.
Ja, aber für mich wäre es halt nichts. Oder ich brauche halt mein Fleisch und ich denke so, Alter, nein, nein.
Ja. Aber ich glaube so, da kann man trotzdem halt auch ansetzen, wenn man den Person dann halt so einfach mal so zeigt, probier's doch einfach mal. Mhm. So, hier, wir haben was Cooles gekocht, so, da sagt ja keiner nein. Also da gibt's, glaube ich, auch viele, ja. die halt irgendwie dann
richtig, ja.
davor eigentlich noch voll überzeugt
hey,
sind.
Bei unserem letzten Kochkurs hatten wir nur Leute, die immer noch ab und zu Fleisch essen.
Ja, das ist cool.
Das ist richtig krass.
Ja.
Und die kamen alle zum veganen Kochkurs.
Ja.
Nice, ja.
Mega stark. Und an dem Abend meinte ich dann auch, wir haben halt so eine Runde gemacht, wo wir einfach mal über unsere Ernährungsweisen gesprochen haben. Und dann haben die das halt alle gesagt. Und dann meinte ich, muss schon sagen, also ich finde das eigentlich viel, viel cooler,
mhm.
als hier nur vegane Leute ja. zu haben, weil so nehmt ihr wahrscheinlich mehr mit
mhm.
und seid noch mehr inspiriert, irgendwie mhm. was zu verändern.
Ja.
So bei den anderen, da ist man sich schon d'accord, so bei den Veganen.
Zeigen ja auch so ein bisschen die Facts, also als wir uns so angeschaut haben, ist es ja auch so, dass, ich glaube, also, was weiß ich, glaube 75% der Leute, die auf vegan umstellen, sind davor erst vegetarisch und dann vegan, einfach, glaube ich, weil das halt so ein Prozess ist, dass man halt erstmal sich so daran tastet und es vielleicht mal ausprobiert, weil es ist ja schon auch eine größere Umstellung, dann so voll auf vegan zu gehen. Also ich habe es ja auch nicht gemacht. Bei mir hat es ja auch eine Weile gedauert.
Das ist spannend. Also sechs von meinen, oder nee, wir sind hier in Freiburg so eine Sechsergruppe an Jungs im Freundeskreis aus dem Studium und so. Und wir wurden alle innerhalb eines Jahres ungefähr Veganer. Und nur einer davon hat direkt auf Veganismus umgestellt.
Okay, ja.
Also es passt ungefähr zu der Statistik und die anderen, inklusive mir, haben ein bisschen Zeit gebraucht. Bei mir waren es 2 Wochen, die ich vegetarisch war.
Ja, das ist ja auch wahnsinnig wenig.
Das ist also, echt schnell, ja.
Eigentlich kann man auch sagen, das ist so gut wie nichts.
Ja, schon, aber...
Bei mir 50
Jahre. Ja, das ist halt krass.
Ja, aber man muss auch sagen, ich war halt damals 5, als ich vegetarisch war. Also da war noch gar nicht mal so das Verständnis dafür da, was ein Ei, woher kommt das?
Ja, safe. Halt, ja, und das ist ja auch richtig stark, weil das heißt, es ging ja auch von deinen Eltern aus.
Nicht mal. Also meine Eltern haben ja sehr viel Fleisch gegessen und so. Also es war schon... Ich war halt... einmal sozusagen beim Jäger, so, und dann waren wir beim Gasthof, bei meinem Opa im Allgäu, und dann habe ich einen Schnitzel gegessen und dann sind wir halt rausgegangen und hat er mir gezeigt, wie er da sein Reh ausbluten lässt, ne, mit 5 Jahren.
Holy.
Und dann bin ich halt reingegangen und dann habe ich realisiert, ja, okay, was hier auf meinem Keller liegt, ist halt Fleisch, so, und dann habe ich das Schnitzel auch nicht mehr fertig gegessen und seitdem kein Fleisch mehr.
Also zum einen Respekt, mega, mega cool, zum anderen, schaut mal, das ist eigentlich das, was es braucht. So, das ist die Realität dahinter, hinter dem Fleischkonsum. Ja. Und du bist damit heutzutage nicht mehr konfrontiert.
Ja,
du bist so weit entfernt als Konsument von dem, was da tatsächlich mit den Tieren gemacht wird. Und da ist es easy zu sagen, gib mir die Wurst mit dem Bärchengesicht oder den Käse, den man so anzieht. Bäh. Also krass. Ja, gut. Aber... Deine Eltern sind ja trotzdem in den Prozess involviert. Also so meine ich das auch, weil Eltern müssen dafür sensibilisiert sein, zu sehen, okay, mein Kind verarbeitet da was und wie gehen wir richtig damit um und wie begleiten wir es, dass wir halt auch sagen, gut, wir geben dir die Freiheit, das Fleisch wegzulassen, wenn du es weglassen möchtest. Das ist auch richtig cool.
Ja, ja. Stimmt.
Ja, bei mir war es so mit 10, als ich auf vegetarisch umgestiegen bin und ich war auch der Einzige bei mir in der Familie. Aber mir war es schon auch so ein Ding, dass ich mich da durchsetzen musste. Also eben meine Familie hat das jetzt nicht so gefeiert und ja, ich habe dann halt einfach gesagt so, ja, ich mache das jetzt halt. Und also bei mir war es glaube ich auch so, dass ich so, ich habe einen Spanferkel oder so gesehen und das hat, fand ich auch so ein bisschen, hat mich einfach so irritiert, weil so, das ist ja dann...
Und dann hast du das verknüpft einfach mit Fleischkonsum.
Ja. Und dann habe ich aber eben auch, ja, dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin jetzt vegetarisch und am Anfang waren da, glaube ich, schon alle sehr genervt von bei mir in der Familie. Aber ja, also dann mussten, also mein Vater hat dann halt doppelt gekocht für mich und für den Rest und ja, dann hat sich das dann schon irgendwann so eingebürgert. Aber ja, also da braucht man dann schon, finde ich, auch so ein bisschen Selbstvertrauen, dann, wenn man da schon so jung ist, dann halt auch zu sagen, dass man das macht, weil... Ja, es ist schon eine größere Umstellung. Also damals war es vor allem auch noch ein größeres Ding. Also ich glaube, jetzt ist es schon auch noch deutlich mehr geworden, die vegetarisch oder vegan sind. Aber so, ich weiß noch am Anfang, so mit Grillen oder so, da gab es noch nicht so viele Alternativen.
Taifun,
ja. Ja, Taifun, genau.
Aber sonst, wenn du jetzt mal im Supermarkt gehst, gibt es ja schon auch.
Das ist Wahnsinn, ja klar. Vor allem an Eigenmarken, was da immer mehr kommt, ne? Rewe mit der Eigenmarke, DM mit der Eigenmarke, die haben alle, Aldi, die haben alle irgendwelche Angebote, also Fleischalternativen, Käsealternativen am Start. Ja. Das ist wirklich, ja, wirklich gut. So, nochmal zurück zu eurem Team jetzt. Also jetzt haben wir so einen Eindruck davon, wie es bei euch beiden aussieht, wie ihr zum Veganismus kamt. Das ist auch mega spannend. Aber wie steht es um die weiteren 3 Personen? Und wer sind die?
Also sollen wir sie mal aufzählen? Also das ist Gabriel, Helen und Tariel. Und ja, wie wir zu denen stehen oder wie wir zusammengekommen sind, ist eigentlich auch interessant so, weil also ich kenne Tariel schon ein bisschen länger, da war bei mir schon auch eine Klasse unter uns und Lukas war bei mir in der Klasse. Aber wir hatten eigentlich alle keinen Kontakt so wirklich. Also mit Tariel habe ich eben zusammen auch, haben wir Fridays for Future auch gegründet. Also Tariel und ich haben da am Anfang sehr viel gemacht, aber zu den anderen hatten wir jetzt, also und Helen war da auch noch dabei, aber zu den anderen hatten wir jetzt eigentlich gar nicht so einen Bezug. Gabriel war irgendwie häufiger mal bei uns in der WG und ja, dann hatten wir irgendwie so die Idee, dass wir das vielleicht mal starten und dann haben wir uns halt mal getroffen in der WG so zum Kochen. Und ja, das und Lukas kam dann, glaube ich, auch eben, du kamst dann irgendwie, glaube ich, beim zweiten Treffen auch dazu, weil du es über Instagram gesehen hast.
Ja.
Das ist auch ganz interessant, cool. Weil...
wir hatten auch 10 Jahre keinen Kontakt oder so, ne?
Ach was.
Und dann habe ich das halt gesehen, so, ja, wir wollen einen veganen Laden aufmachen und ja, wenn ihr, ja, teilt es oder so, dann habe ich gedacht so, ey, ich würde gerne ein bisschen mehr machen, so, und ich bin gerade vegan geworden, so.
Ja.
War ein paar Monate vegan erst. Und dann hat er gesagt, ja, komm halt einfach mal vorbei. Und dann bin ich vorbeigekommen. Und dann eigentlich schon am Abend so war dann eigentlich schon klar, okay, ich will da richtig mitwirken. Und das klingt für mich auf jeden Fall plausibel und sinnvoll. Und
ja.
genau.
Voll gut, ey. Mhm. So in der Entstehungsphase dann direkt
ja.
dabei
gewesen. Und es war auch echt, also ich war auch beim Hinfahren nicht so, ja, okay, verstehe ich mich jetzt noch mit denen oder so, keine Ahnung. Ich kenne, die meisten kannte ich ja schon vom Sehen und von hier mal gesehen, da mal gesehen und so. Ja. Aber das heißt dann ja auch viel zusammenarbeiten und so. Aber
ja.
also bis jetzt
harmoniert es noch.
Ja.
cool.
Ja, okay. Also mit Gabriel weiß ich noch, dass ich davor, ich war in Kurzarbeit zu der Zeit auch gerade noch, bevor es losgegangen ist und hatte halt generell jetzt nicht so viel zu tun. Und dann sind wir nach Berchtesgaden gefahren und wollten da halt wandern gehen und haben dann auch nur veganes Essen einfach mal mitgenommen. Das war gerade so am Anfang, wo ich auch gesagt habe, dass ich vegan jetzt leben will. Und es war eigentlich schon cool. Wir sind auf so eine Hütte hochgewandert und dann war das alles nicht so geplant, wie wir es uns vorgestellt haben, weil wir hatten einen Gaskocher dabei und dann war es aber zu kalt, dann ist das Gas flüssig geworden und dann hatten wir halt kein Gas mehr und wir waren halt so auf 2000 Metern. Und dann haben wir aber eigentlich, sind wir ganz ruhig geblieben, haben noch unser Essen gegessen, was wir noch so hatten und dann am nächsten Tag haben wir halt da ein paar Bäume gefällt und haben Feuer gemacht. Und haben dann uns halt dann ja vegan ernährt und es war halt trotzdem voll cool und also wir hatten alles so, wir waren glücklich da oben und ja, war so ein bisschen Survival Experience und dann, als wir wieder zurückgefahren bin, hat dann eben auch Gabriel gesagt, so hat er auf jeden Fall Bock dabei zu sein und ich glaube, ja, jetzt ist er auch richtig committed da am Start, also das merkt man, finde ich jetzt auch so, Gabriel zieht da immer.
Er ist ein bisschen so euer Insta-Gesicht geworden, oder? Sehe ich das richtig?
Genau,
das steht ja. Für der Kamera, glaube ich.
Ja. ja, die Leute brauchen es auch.
Ja,
also, die
ja.
gern machen oder gut können, ne?
Also, je nachdem.
ja. Okay, und dann habt ihr noch ein Mädel mit dabei.
Genau, Helen.
Ja. Ja.
Genau, die kennen wir auch von Fridays for Future. Ja, und die hatten auch ein bisschen anderen Background als wir, weil wir alle so ein bisschen so aus der Waldorf-Akademiker-Blase kommen, ehrlich gesagt. Und sie war eben auch mal auf einer Hauptschule und war dann auch so bei Fridays for Future immer so, ja, so anders als die anderen. Und ich fand das aber eigentlich immer voll cool, dass sie so einen anderen Background mitgebracht hat, weil mir das aufgefallen ist, auch bei Fridays for Future, dass das halt total fehlt, dass dadurch halt auch teilweise Leute halt ausgeschlossen werden oder nicht angesprochen werden, sagen wir mal so, weil man sie halt einfach nicht mitdenkt, gerade so Auszubildende und so. Und ja, das fand ich eigentlich immer ganz cool. Und sie macht jetzt eben auch das Abitur zusammen mit Gabriel und Taril, eben selbst organisiert.
Ach was,
ja. In einem Verein noch. Genau, aber ja, das fand ich auf jeden Fall auch immer irgendwie eine Bereicherung, dass man da auch nochmal eine andere Perspektive bekommt. Mhm. Weil, ja, also eben, wir haben auch viel über Fridays for Future gemacht und da ist mir schon dann irgendwie so aufgefallen irgendwann, so ich finde es auch gut, dass man zum Beispiel gendergerechte Sprache macht und so weiter, aber so, ich weiß nicht, ob das deswegen war oder wegen anderen Sachen, aber so irgendwie wurde es immer Akademiker domestizierter und das waren halt immer mehr Akademikerkinder so und das fand ich irgendwie auch ein bisschen schade so, weil ich finde es halt auch wichtig, dass man da dass halt irgendwie alle mitziehen.
Ja. Es ist wirklich, ja, es ist wirklich interessant, warum oder wie sich sowas dann entwickelt, ne? Mhm. Okay, das heißt, ihr beiden studiert gerade?
Nein.
Sondern seid ihr jetzt voll in dem Projekt drin?
Ja, jetzt schon. Also ich habe davor zum Beispiel auch in der Grafikdesign ein bisschen gearbeitet, aber auch nur von zu Hause jetzt während Corona. Wann war ich fertig mit meiner Ausbildung zum Grafiker? Ich glaube im August letzten Jahres. Und dann habe ich mich ein halbes Jahr lang so mit ein paar Aufträgen mal so gut durchgeboxt. Und ja, dann kam das jetzt ganz gelegen. Du arbeitest noch Vollzeit als...
Ja, also als Kindererzieher kann man so sagen.
Ah, ja, okay.
Also bei mir ist so, ich habe 2019 Abi gemacht und habe aber da schon sehr viel noch nebenher gemacht. Ich habe damals für den Stadtrat kandidiert, hier noch für die Grünen, mhm, und habe eben Fridays for Future gemacht und das Abi war wieder so nebenher. Und dann, als ich dann das Abi hatte, habe ich dann eben direkt angefangen, Vollzeit zu arbeiten, weil ich das halt irgendwie auch wichtig fand, mal was anderes mitzubekommen. Und weil ich halt irgendwie auch einfach, ja, irgendwie Selbstverantwortung übernehmen wollte und nicht irgendwie abhängig von meinen Eltern sein wollte. Meine Eltern haben jetzt auch nicht besonders viel Geld, also es ist jetzt auch so, dass es ganz gelegen kommt, dass ich dann auch irgendwann ausziehen konnte dadurch. Aber ja, ich habe dann eigentlich die ganze Zeit immer Vollzeit gearbeitet und habe dann, ja, 2020, glaube ich, war das, habe ich auch mit Tariel zusammen und noch zwei anderen ein Unternehmen gegründet für nachhaltige Mode. Econoise heißt es.
Econoise?
Genau, ja. Und da war unser Ziel halt wirklich, Kleidung nachhaltig herzustellen, weil wir uns das halt selbst aufgefallen ist, so durch Fridays for Future haben wir halt auch mal selbst so hinterfragt, was wir so anziehen, und uns ist einfach aufgefallen, dass dass es da einfach, also es gibt schon nachhaltige Kleidung, aber das Problem ist dabei häufiger, dass es dann nicht so cool aussieht oder die jüngere Zielgruppe nicht wirklich anspricht. So, es gibt mittlerweile schon ein paar Marken, so Armed Angels oder so, aber es ist immer noch...
Hafen Deep ist ganz cool.
Ja, aber es ist immer noch voll im Kommen, also da gibt es auch noch keine große Vielfalt und...
Es ist nicht so am Puls der Zeit,
größtenteils, ne? Ja, und es ist halt auch, und es ist halt teilweise auch nicht wirklich nachhaltig. Also als wir uns dann damit mal auseinandergesetzt haben, haben wir halt auch gemerkt, unser Anspruch ist nach wie vor, dass wir halt Kleidung so nachhaltig wie möglich herstellen. Und wir haben erstmal probiert, aus Hanf zu produzieren zu lassen, weil wir gehört haben, dass das sehr nachhaltig sein soll. Und dann haben wir uns auch wirklich mal mit einem Professor getroffen, der daran forscht, und der hat uns dann gesagt, dass es eigentlich gar nicht so nachhaltig ist, weil es braucht einfach viele Verarbeitungsschritte, viel Energie. Und dann kamen wir auf Modal Tencel, so ein Stoff, der aus Holz gewonnen wird. Ging die Quälerei eigentlich erst gerade los, weil dann haben wir irgendwie probiert, Produktionen zu finden, die mit dem Stoff auch wirklich arbeiten. Und da sind wir jetzt schon auch knapp ein Jahr dabei, jetzt mal eine Produktion klar zu machen, weil es ist halt dann immer so, eben, es kommt immer mehr diese nachhaltige Mode, auch gerade so Lyocell, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist auch so ein Stoff, der aus Holz gewonnen wird, aber eben da ist dann halt auch viel Greenwashing, halt, wenn dann nicht klar ist, woher das Holz kommt, so, dann kann es halt auch sein, dass dafür Regenwald drauf geht, oder zum Beispiel dieses Ocean Waste Plastik, das jetzt auch von Adidas kommt, das ist halt also auch nicht wirklich nachhaltig, weil das sind dann öfter halt so PET-Flaschen, die halt so am besten recycelt werden können, halt auch, aber die könnte man halt auch für andere Sachen dann nehmen, und das ist dann also so, das ist halt schon noch so am Anfang halt auch dann wirklich so, dass es ja nachhaltig ist, aber halt auch lange hält und halt irgendwie noch gut aussieht, und da sind wir irgendwie immer noch dabei, da so das Perfekte zu finden, und das habe ich dann eben angefangen, und ja, seitdem ich jetzt halt dann auch meine Ernährung umgestellt habe, hatte ich dann auch Bock, eben jetzt noch mehr so in die Selbstständigkeit zu gehen, und habe dann eben angefangen, mit dem Moving Store auch mitzumachen, und will jetzt dann eben auch, also ich höre jetzt dann bald auf zu arbeiten und will dann eben auch Vollzeit selbstständig sein.
Mhm. Und das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, auch eure aktuelle Crowdfunding-Kampagne anzusprechen.
Mhm.
Ja. Ne? Weil wenn man, ich kenne das ja so, wenn man dann so ein Projekt hat und man möchte da Vollzeit einsteigen, braucht man halt auch Geld.
Ja.
Das bedingt sich leider. Berichtet mal gerne von dieser Start Next Kampagne.
Ja, also wie wir vielleicht auch darauf gekommen sind, halt so eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, war halt irgendwie so, also ich habe schon ein bisschen Gründungserfahrung über Econoise, und was halt relativ schnell klar war, ist halt, dass man doch relativ viel Geld braucht, um zu starten, weil man halt viele Lebensmittel braucht, und es macht halt auch nicht wirklich Sinn, Abstriche zu machen, zum Beispiel bei der Immobilie, und dann halt irgendwo weiter auswärts zu gehen, weil man sagt, okay, die Miete ist halt sonst zu teuer, weil so Lage wird das Entscheidendste ist.
Und da habt ihr schon was? Kann man darüber sprechen?
Ja, nicht so wirklich offen. wir stehen im Gespräch mit einer Immobilie, wo es sehr gut aussieht. So, die haben wir schon in Aussicht.
In Innenstadt, ne? Kann
genau.
Auf jeden Fall sein.
Genau. Ja, aber eben, man braucht halt relativ viel Geld und was halt irgendwie auch schnell klar wurde für uns, glaube ich, dass wir uns jetzt halt nicht direkt von Investoren abhängig machen wollen. Das, also so, wir haben schon auch teilweise so von Leuten bekommen, die vielleicht investieren wollen, Nachrichten bekommen, aber so, uns ist halt schon auch wichtig, dass wir halt da die Kontrolle drüber haben, dass wir halt wirklich das Projekt so umsetzen können. Ja. So, also dass es halt in unserer Macht steht, dass wir das umsetzen können, genau. Und auch mit den Erfahrungen, die wir jetzt halt sammeln. Und dann kam eben das Thema Crowdfunding auf, weil wir das eben auch dann so gesehen haben, der Unverpacktladen in Freiburg hat zum Beispiel auch mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet und eben auch andere Projekte. Und dann haben wir gedacht, ja, können wir doch eigentlich auch mal probieren.
Und da gibt es im Prinzip nicht groß was zu verlieren.
Genau,
ja. Ja.
Also wenn man seine Ziele nicht erreicht,
dann geht das Geld wieder zurück.
Genau.
Genau. Und ja, wir können ja mal Zahlen nennen.
So. Gerne.
Genau, wir brauchen jetzt über die Crowdfunding-Kampagne 15.000 Euro,
ja,
mit denen wir dann gründen würden, eine GmbH, und dann würden wir uns über einen Kredit finanzieren. Wir versuchen, einen Förderkredit zu bekommen von der KfW. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Ja, klar.
Ja, genau. Müssen wir schauen natürlich, wie das wird.
Ja,
aber uns ist klar, dass wir nicht alles über die Crowdfunding-Kampagne finanziert bekommen. So. Das ist klar. Aber
das wäre so der erste Step, zu sagen, wir nehmen das Geld und gründen damit eine GmbH.
Genau.
Und also meiner Ansicht nach oder meines Wissens nach braucht man 25.000.
Ja, also es
um
ist
GmbH
so, bei der GmbH-Gründung, man muss am Anfang ein Stammkapital ja vorweisen, das 25.000 Euro ist, aber die 25.000 Euro kann man in 2 Jahren verteilt nachweisen. Also man muss am Anfang 12.500 Euro vorweisen können und dann nach 2 Jahren, glaube ich, nochmal 12.500.
Okay. Gut, genau. Ich will jetzt nicht groß von dem Thema ablenken, aber ganz kurz, wieso denn nicht eine Mini-GmbH?
Also eine UG kann man ja auch gründen. Ja. Da ist halt so allgemein das Ding, eine UG kann man ja schon mit 1 Euro gründen. Da ist aber das Ding, dass es halt dann schwieriger ist, auch an eine Finanzierung zu kommen, weil bei der GmbH hat man ja mit dem
Stammkapital weniger seriös.
Eine Sicherheit, dass man halt auch dann größere Kredite vielleicht auch aufnehmen kann. Das ist halt so ein Ding. UG zu gründen, haben wir uns auch mal überlegt bei Econoise. Aber so, wenn man relativ viel Geld braucht, macht es halt irgendwie Sinn, eben eine Kapitalgesellschaft allgemein zu gründen, also eine UG oder eine GmbH. Aber ja, weil wir jetzt halt relativ viel Geld brauchen, macht es halt auch Sinn, dann auch gleich eine GmbH zu gründen, weil eine UG überführt man dann ja auch in eine GmbH schon 20.000.
Ja. Genau. Okay, gut, dann gehen wir mal davon aus, ihr erreicht diese 15.000, ihr gründet die GmbH. Was sind die weiteren Schritte?
Ja, da wird es eigentlich erst so richtig losgehen. also dann wird es wirklich ernst werden. Dann wollen wir halt mit unserem Konzept eben auf Suche gehen nach größeren Finanzierung. Also wir brauchen 80.000, um wirklich eröffnen zu können. Das haben wir auch auf Startnext, steht es auch. Ja, genau, und dann würden wir eben schauen, also es gibt den KfW-Gründerkredit, da schauen wir halt, dass wir den vielleicht bekommen, aber eben es gibt auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten über Kredite. Genau, da wird es dann eben losgehen, dass wir schreiben im Moment einen Businessplan, das machen wir parallel. Das ist auch relativ viel Arbeit, weil du halt verschiedene Teile dafür zusammenführen musst und du musst halt dir auch ziemlich safe sein in dem, was du machst, weil du das dann halt der Bank halt pitchen musst.
Ja.
Genau, und das machen wir gerade so ein bisschen parallel.
Aber dann habt ihr ja schon, ihr seid ja schon sehr tief in der Materie, sonst wüsstet ihr nicht, dass ihr diese 80.000 braucht.
Genau.
Also es ist ja schon, also das Gerüst steht ja schon wahrscheinlich, oder?
Ja, also wir haben eine Übersicht eben schon so in etwa, was für Produkte wir eben einkaufen wollen. Deswegen haben wir auch diesen Preis da auf das Next-Kampagne reingemacht und wir wissen auch ein bisschen in etwa, wie viel wir für die Immobilie brauchen und für die Einrichtungen und so.
Würdet ihr direkt selbst in dem Laden stehen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
auf
also erstmal ohne Angestellte, erstmal das Ding rocken irgendwie.
Genau, also der Plan ist jetzt auch eben, dass Gabriel, Lukas und ich eben, also wir haben einen sehr ambitionierten Zeitplan, wir wollen schon im Oktober eröffnen.
Finde ich mega.
Ja, das ist richtig gut. Ist jetzt sehr schnell. Ab da wollen wir dann auch auf jeden Fall mindestens Vollzeit dort arbeiten. Ja. Also alle unsere Gliedern da reinstecken und das ja. Ding halt selber schmeißen. Mhm. Wir müssen ja auch dann jetzt schon so überlegen, so, ob wir uns ein Gehalt auszahlen oder so. Und also ich probiere es auch irgendwie, vielleicht nur Arbeitslosengeld 1 oder sowas bekommen, dass wir uns nicht unbedingt auch ein Gehalt auszahlen müssen. Ich habe dann da schon auch Bock, dann da meine 60 Stunden die Woche dann da reinzustecken und so
zu bauen. Aber das ist gut, man braucht diese Motivation und den Antrieb. Und also es wirkt so, als hättet ihr das schon so richtig vor eurem inneren Auge realisiert, ne? Das ist, oder manifestiert, das ist bei euch schon völlig klar, dass es so kommt.
Ja, also ich glaube, da haben wir schon irgendwie so eine Vision, an der wir arbeiten. Also bei mir ist gerade auch so, dass ich wirklich dadurch sehr, sehr viel arbeite. Also letzte Woche habe ich am Freitag mal getimt, da habe ich 22 Stunden gearbeitet an einem Tag und dann am Samstag ausgeschlafen, dann aber gleich wieder weitergearbeitet, dann eine Kampagne gestartet. Also im Moment ist es, glaube ich, schon auch vor uns so, dass es das Wichtigste in unserem Leben ist. So.
Bei allen fünf?
Ja, das kann man schon so sagen.
Und wie ist die Aufgabenverteilung?
Also im Moment ist es so, dass wir so für den Businessplan zwei verschiedene Gruppen haben, eben eine Produktgruppe und eine Marktgruppe. Markt machen jetzt Lukas und ich auch zusammen.
Marktgruppe heißt?
Also
Marktanalyse.
Genau.
Okay, ja.
Also wir haben Begriff jetzt mal genannt.
Ja. Und die Marktgruppe.
Da fällt dann halt auch sowas rein. Also am Anfang haben wir natürlich eine Zielgruppenanalyse gemacht, dann halt auch genau angeschaut, was ist so unser Ideal Customer, also wie wird jetzt so unser typischer Einkäufer halt aussehen. Und das haben wir gemacht und dann jetzt halt auch so müssen wir natürlich Vergleichszahlen bekommen und haben mit anderen Läden halt geredet, also mit anderen Marktleitern, um so Schätzungen schon mal zu bekommen, wie viele Kunden halt am Tag so in den Laden kommen, weil wir brauchen halt Berechnungen dann, um sagen zu können, unsere Finanzziele auch. Ja.
Okay, also zum einen für euch selbst, um irgendwie eine Idee davon zu haben, wie es aussehen könnte, aber wahrscheinlich auch für den Businessplan.
Ja, total. Genau, ja. Ja. Du musst ja irgendwo, wenn du die Idee dann pitcht oder den Businessplan, musst ja auch irgendwie begründen, woher die Zahlen denn kommen. So, ja, werden dann 300-400 Kunden wahrscheinlich reinkommen, gehen dann alle so zwischen 10 und 30 Euro aus. Passt schon, nee, das geht halt nicht. Ne? Gerade Banker wollen halt auch Zahlen haben und die wollen halt auch.
Ja. Die wollen was arbeiten können. Ja. Und da würde es mich mal interessieren, wisst ihr irgendwie auswendig oder habt ihr auswendig schon eine Idee davon, wie viele Kunden, Kundinnen ihr täglich hättet?
Ja, also es ist halt so, also wir haben keine feste Zahl. So. Das Ding ist, wir haben jetzt halt auch probiert, so man schaut dann halt in seiner Branche, wer da vergleichbar ist und haben dann halt den Unverpacktladen angeschrieben. Die haben uns sehr lange nicht geantwortet, für sie uns hier nicht hält, aber jetzt haben wir demnächst mal ein Treffen mit denen und wir haben halt gemerkt, so, das sind eigentlich so die Einzigen, die wirklich in unserer Branche sind und deswegen hatten wir nicht wirklich eine Vergleichszahl.
Ja, es gibt noch... Also es gibt den in Freiburg, klar, aber es gibt noch einen in Offenburg, ist ja auch in Reichweite.
Ja, cool.
Ich schicke euch nachher mal den Link. Ich habe gerade vergessen, wie der heißt, aber irgendwas mit Glas.
Ja. Glück im Glas?
Ja, irgendwas.
Nein,
mit dem Glas.
Ja, mit denen haben wir auch geredet.
Ja. Aber eben, wir haben uns dann auch mal mit einem Marktleiter eben von Beckesepp getroffen. Aber das hat uns ehrlich gesagt nicht so wirklich weitergeholfen, weil so, wenn du halt dann auch einen größeren Laden hast, dann ist es mit der Kundenfrequenz auch nochmal anders. Und der war auch nicht wirklich gesprächig, der hat uns dann irgendwie auch nicht so wirklich da weitergeholfen. Und jetzt müssen wir halt auch irgendwie so noch ein bisschen was Genaueres bekommen. Ja.
Okay. Es ist gar nicht so einfach, an Zahlen zu kommen, mit denen du auch arbeiten kannst. Ne?
Glaube ich, ja.
Vor allem jetzt in sowas ganz Neuem, also bei Veganen und die ganze Szene ist jetzt auch noch nicht so groß. Also ich sehe das schon auch so gerade so in den Startlöchern. Also so, das merken wir auch so, es gibt immer mehr da, aber also die Nachfrage ist halt auch sehr, sehr hoch und steigt immer mehr und deswegen sprießen zwar so die Initiativen aus dem Boden, aber es ist immer noch so, dass es meiner Meinung nach so sehr am Anfang steht. Also ich meine, eben wir haben jetzt hier einen Unverpacktladen, der glaube ich auch sehr gut läuft, so deswegen gibt es jetzt auch noch einen zweiten, aber so mit veganen, hat uns selber gewundert, es ist noch gar kein veganer Laden.
Hier in Freiburg, ne? Queen City hier.
Ne? Aber echt.
Und auch so vegan, hätten wir auch gedacht, also bei denen läuft doch eigentlich gut, warum sind die noch nicht in so vielen anderen Städten?
Mhm.
Ah, ja. Die hatten am Anfang, haben die auch mehrere Filialen eröffnet in Berlin. Und mussten dann aber auch wieder ein paar zumachen, weil es dann eben auch nicht alles so...
Sie waren auch in Hamburg und so.
Ah, ja.
Und jetzt sind sie wieder, glaube ich, auf 3 Filialen runter oder so. Haben sich da ein bisschen verkalkuliert oder so.
Ja. Die wollten zu viel.
Genau.
Aber okay, so. Das sind also eure beiden, oder eure Aufgaben, von, die Aufgaben von euch beiden. Wie sieht es bei den anderen aus?
Ja, also da haben wir zum einen eben die Produktgruppe und die schauen halt einfach, also die probieren gerade auch viel aus, haben viel Kontakt mit anderen veganen Lebensmittelherstellern in ganz Europa. Also wir haben jetzt gerade auch in der WG heute kam Käse
an. Ja, aber wir kommen auch die ganze Zeit von Käse an.
Das ist cool, oder? Wir nehmen jetzt so das Influencer-Life. Ohne was dafür tun zu müssen.
Ja, und ist auch echt lecker.
Ja, geil.
Genau. Die probieren gerade ganz viel aus und schauen, so was es hier auch in der Region gibt, aber dann eben auch in ganz Europa, was ist alles für Initiativen und neue.
Oh, das muss richtig
gut. Ja, das ist uns halt schon auch wichtig, ne? Also wir wollen schon auch sehr viel regional, also alles, was geht, so regional wie möglich, ne?
Ja.
Also wir sind auch jetzt mit einer Fleischalternativen Startup, ist es ein Startup? Ich glaube, das sagt den Namen lieber nicht, weil nichts steht. Die sind auch hier in Freiburg und die gründen jetzt bald und dort werden wir dann auch zum Beispiel, also haben wir uns so vorgestellt, dass wir deren Produkte unverpackt anbieten, das heißt Fleischalternativen unverpackt in der frischen Theke zusammen mit Käse und so und schön angerichtet und so. Weißt du,
das ist
schon mal ein Alleinstellungsmerkmal, zum Beispiel vom Supermarkt, da hast du dann deine Regale mit veganen Sachen, vielleicht werden das auch noch mehr, aber dieses Einkaufserlebnis von wegen einfach einkaufen gehen, du kannst an die frische Theke gehen, kannst ein Stück Käse probieren. Wie früher die Frau, die Leona.
Ja, genau, so ein Kind, aber mit gutem Gewissen.
Ja, genau. Und da sind wir auch voll dabei, also da haben wir eine richtige Vision und brennen voll für. Und gerade Käsealternativen, ne, was es da alles gibt. Und da sind wir, das glaube ich, kann auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal geben, weil es gibt so ganz viele so kleine Manufakturen, die das mit Herz machen, natürlich ohne Zusatzstoffe und die richtig reifen lassen und so.
Genau.
Da ist dann so ein Simply V, 6 Scheiben in so einer Packung Plastik, ist da halt wirklich nichts dagegen. Ne? Also,
und den kennt ja mittlerweile jeder, es ist ja nichts Neues mehr. Klar, da kommt auch immer wieder was Neues raus, so irgendwie Pasta-Genuss oder so. Ja. Ist dann auch schön, man freut sich.
Mhm. Aber
das ist nochmal, also eine Nummer besonderer.
Ja, da müssen wir auch sagen, aber da wollen wir schon auch einen Mittelweg finden. Also klar, also so Sachen sind dann natürlich auch manchmal echt teurer, aber unser Anspruch ist auf jeden Fall auch, dass wir nicht jetzt nur krass überpreisige Sachen anbieten.
Mhm.
So, weil da kommt es ja schon mal vor, dass so ein Camembert 10 Euro kostet oder so, und das ist halt schon viel.
Mhm. Ja, klar.
Ja.
Ja, das ist vielleicht auch so allgemein noch so ein Ding. Also als wir den Laden gestartet haben, war schon auch immer so unsere Vision, dass wir so ein bisschen probieren, die Klischees, die mit veganer Ernährung verbunden werden, aufzubrechen. Also wir haben halt selbst so gemerkt, auch gerade so Bioläden sprechen uns jetzt persönlich nicht so an. Einfach weil es ist schon so ganz nett manchmal, dass alles so aus Holz ist und so weiter, aber dann gehst du dann da rein und bist so komisch angeschaut oder weil du vielleicht nicht so gekleidet bist wie die und dann so hast du da vielleicht auch irgendwie einen anderen Geschmack und da wollen wir schon auch eine andere Alternative bieten, die eben einfach so dieses vegan positiv brandet und halt da halt auch einfach niemand verurteilt, der vielleicht jetzt noch nicht vegan ist, sondern der eben gerade noch Fleisch isst und vielleicht auch einfach nur mal bei uns vorbeikommt, um Alkohol zu kaufen oder irgendwas anderes und dann vielleicht mal was ausprobiert, was er da vielleicht ganz cool findet. Also wir wollen schon auch so Berührungspunkte schaffen zur veganen Ernährung, damit es eben nicht so judgy ist, das ganze Thema.
Ich fühle das total. Also das ist auf jeden Fall auch der Vibe, so den ich fahre mit meinem Veganismus, ganz klar. Was mir gerade einfällt ist, und das finde ich relativ spannend, wie seht ihr das? Ich habe ja auch Kontakt mit meinem Business mit Kooperationspartnern oder möglichen Kooperationspartnern, Partnerinnen. Und wenn ich dann irgendwie frage, ist das Produkt vegan? Und die sagen, ja klar, bei uns ist das alles komplett vegan so. Und ich überlege dann, eine Kooperation mit denen einzugehen. Wo ist der Beweis dafür, dass das wirklich vegan ist? Also ich kenne die Rezeptur ja nicht, ich kenne den Herstellungsprozess nicht, ich vertraue einfach nur auf das Wort.
Ja. Das ist tatsächlich bei uns auch noch so. Also wir probieren halt die Sachen,
wenn es geht. Jetzt, ich sag jetzt einfach mal, weil wir es vorhin von Beckesepp hatten, ne? Wenn der mir jetzt, ich hatte mit denen tatsächlich Kontakt, und wenn die mir halt sagen, ja, all unsere Backwaren, also auch die Laugenbackwaren, sind vegan und wir verkaufen die dann in unseren Boxen. Und gehen wir mal davon aus, vielleicht ist es nicht vegan, vielleicht gibt es halt ein Produkt, was nicht vegan ist und die hatten es nicht auf dem Schirm, oder die sagen halt einfach nur, es ist vegan, damit die Masse das kauft. Also, just saying, das ist halt, wie gehen, also, weil wir stehen doch dann vor unseren Kunden in der Verantwortung. Mhm. Also ihr mit eurem Laden und ich mit meinem Geschäft. Ja. So. Ja. Also es ist irgendwie eine Vertrauensebene, ne?
Muss es sein. Also klar, bei jetzt verarbeiteten Produkten hast du ja immer noch Zutaten und so. Aber jetzt gerade so der Sachen wie Backwaren oder so, ne, ist halt eine Backware, das steht ja nicht hinten
drauf. Ja, oder hier der Käse, der zu euch kommt. So klar, da steht schon drauf, was drin ist, aber das komplette Rezept werden die auch nicht verraten. Mhm. Und
ja, das ist eine,
du bist nicht in der Materie und weißt nicht, wie Käse am besten reift oder hergestellt wird, ne? Vielleicht fügen die irgendwas rein, haben selber nicht komplett den Double-Check gemacht. Weil wir wissen es ja, es gibt abgefahrene Produkte, die halt nicht vegan sind, weil da ganz komische Sachen drin sind.
Auch was auch immer ein Thema noch ist, so ist bei sehr vielen veganen Produkten sind zum Beispiel Etiketten mit nicht veganen Leinen draufgeklebt und so. Das ist auch
so Zeug, stimmt.
Und, ja, also ja, das ist ja halt auch nochmal dann echt krass.
So Verpackungsmaterial.
Das Weiße voll, steht ja auch
neben drauf.
Ja, es ist so,
so dumm. Ja. Ja. Und man verkauft es dann. Ja, eben. Und da müsst ihr euch natürlich dann, vor allem ihr müsst euch dann fragen, also wo ziehen wir die Grenze? Mhm. Ist für uns sowas okay? Überprüfen wir das überhaupt mit der Etikettierung und so weiter? Oder sagen wir halt, gut, das passt.
Also gerade bei den, jetzt wenn ich den Käse mal so als Beispiel nehme, gell, die Manufakturen und so, die bezeichnen sich ja schon als vegan, haben das vegane Siegel und dann musst du darauf vertrauen. Also so, ich meine, wie willst du es denn sonst?
Wenn die ein Siegel haben, würde ich jetzt schon eher davon ausgehen, dass ich
selbst, vertrauen kann. Also es gibt auch welche, die halt kein Siegel haben, die nennen sich plant-based Cheese oder halt bewerben das.
Ja.
Also du musst darauf vertrauen. Klar, du kannst dann zu jedem einzelnen Produzenten hinfahren und dir das anschauen, aber das ist halt in der Umsetzung nicht möglich. Also ich glaube auch nicht, dass es da wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so ein Ding ist, wirklich, dass da irgendwie krass viel geschummelt wird oder so. Ich glaube, dass es sowas sicherlich beim Bäcker oder so gibt, dass es dann so,
da war doch Schmalz drin.
Ja.
Oh Mann.
Ja, aber so, was man vielleicht machen kann, was wir schon auch probieren, ist halt einfach so, also gerade wenn wir so mit Startups aus der Region zu tun haben, uns das schon auch mal anzuschauen oder dann mal schnell zu probieren, weil so, das ist halt uns schon auch wichtig, dass wir dass wir selbst von den Produkten überzeugt sind, die wir verkaufen, weil ich glaube, das ist dann auch nochmal authentischer, wenn du halt, wenn es dir selbst schmeckt und du das dann halt auch rüberbringen kannst.
Ja.
Auf jeden Fall ins Gespräch gehen, auch mit den Partnern. Dann siehst du ja auch,
wie sie
reagieren.
Wie sehr sie wirklich committed sind.
Genau. Auf jeden Fall.
Ja, um vielleicht nochmal ganz kurz auf das Next zurückzukommen.
Ja,
eine wichtige Sache, so, die uns auch wichtig ist, so, wir wurden jetzt schon teilweise auch auf Social Media mit dem Thema Nachhaltigkeit, wurde halt gesagt, so, aber nicht, dass ihr dann alles so in Plastik verpackt habt und so. Das ist uns auch wirklich wichtig, das hängen wir nicht so an die große Glocke, aber wir probieren so viel wie möglich auch wirklich unverpackt anzubieten. Also wir werden auch Glasröhren haben, so wie im Unverpacktladen, wo man die Sachen sich selbst abfüllen kann, und probieren da schon auch mitzudenken, dass wir wirklich überall, wo es geht, auf Plastik verzichten. Es ist aber halt bei manchen Sachen einfach schwierig, ja, weil es sie halt einfach nicht unverpackt gibt. Und da können wir dann halt nicht drauf verzichten, aber wir haben da schon ein Auge drauf. Wir wollen halt nur nicht so dieses, da sind wir vielleicht auch anders als der Unverpacktladen, das soll an die große Glocke hängen, weil wir, für uns ist es halt eigentlich selbstverständlich, dass da, wo kein Plastik notwendig ist, dann nehmen wir auch kein Plastik. Und da schauen wir, wo es halt auch geht, dass wir auf Plastik verzichten können. So.
Ja gut, ich höre da ein bisschen raus, dass ihr halt nicht so als der nächste Unverpacktladen gelabelt werden wollt.
Ja.
Klar, genau, weil ihr das ja auch nicht seid, aber
das ja, macht, bei uns das steht halt wirklich die vegane Ernährung im Vordergrund. Ne?
Ja.
Da haben wir auch schon Kritik bekommen, beziehungsweise eben das, was er gerade gesagt hat, ja, warum kümmert ihr euch nicht noch um andere Sachen, unverpackt und dies und das und ja, das ist ja auch total ungesund mit den ganzen Zusatzstoffen drin und so. Aber da wollen wir halt auch den Kunden so ein bisschen die Wahl lassen. So klar, wir werden nicht nur Scheiße anbieten, Fastfood oder so, aber wir werden auch sowas anbieten, so, weil
ja,
wenn jemand da Bock drauf hat, ich esse auch gerne manchmal, wenn ich was getrunken habe, will ich auch mal was Ungesundes essen, so, und dann will ich auch, dass die Person auch die Möglichkeit dazu hat. Trotzdem wollen wir auch darüber aufklären, über die vegane Ernährung gerade bei uns, und ich glaube, dass gerade bei den Veganern da ja schon ein ziemlich großes Bewusstsein da ist, dass sowas irgendwie, so, dass man Fastfood und so irgendwie nicht so häufig isst. Also ich glaube, das ist halt auch gar nicht so ein großes Problem da in einem veganen Laden, wie das jetzt hier auch manchmal betitelt wird.
Ja, und eben, ich finde es richtig, da dem Kunden auch die Wahl zu geben.
Mhm.
Ja. Also, sonst seid ihr dann auch ganz schnell in so einer Ökoschiene.
Ja.
Und die ist halt immer noch, die ist gedanklich bei immer noch 1970 oder so. Das ist halt so, ne?
Dabei hat sich da so viel verändert. Also,
ja, voll, aber dieses junge Hippe finde ich dann viel attraktiver.
Ja.
Also, wenn du weißt, was ich meine, so jung, hip. Also, man ist halt normal gekleidet, cool gekleidet, man interessiert sich für verschiedene Trends und lebt halt trotzdem vegan und achtet auf den Konsum.
Ja.
Das ist ja alles kombinierbar.
Mhm.
Ja, und dieses Extrem dann halt, ich bin Öko und meine Klamottenfarbe ist irgendwie braun-grau. Und das war's. Und ich laufe halt sehr viel barfuß rum. Das ist mir dann wieder zu.
Ich meine, das ist ja auch abschreckend. Also man muss ehrlich sagen, das ist ja auch abschreckend, wirklich für Leute, die sich nicht vegan ernähren, weil das ist ja für die so dieser klassische Veganer so. Und so, hey, das ist noch viel mehr mittlerweile. So.
Ja.
So, das ist, du bist nicht hier direkt irgendwie ein Aktivist, der sich irgendwann einen Baum dran kettet oder so, nur weil du mal ein Seitan-Steak isst.
Ja, schon so, stimmt. Ja, und ich finde auch, es ist richtig, dass die Leute euch dieses Feedback geben, und es ist auch wichtig, dass man das sieht und irgendwie dann damit umgeht und drüber diskutiert. Aber auf der anderen Seite, vielleicht habt ihr das schon gemerkt oder ihr werdet das noch merken, es gibt halt immer Hater.
Mhm.
So, es gibt immer Leute, die, ich meine, ihr habt so ein cooles Projekt. So, der erste vegane Store in Freiburg. Und dann gibt es halt Leute, die, ja, aber bitte dann nicht in Plastik.
Ja.
So, Alter, das ist das, was du jetzt anzumerken hast? Weißt du, was ich meine? Ich denke so, yo, das ist jetzt nicht sehr konstruktiv.
Ja.
Weil das ist direkt mit sowas verknüpft.
Ja,
so, ja, ich gebe euch jetzt mal was vor, und wenn ihr das macht, ne, dann macht es aber bitte richtig.
Ja.
Nee, ihr habt da schon, ich glaube, ihr habt da schon einen guten Ansatz. Also. Ja. Gut, wir sind schon fast bei einer Stunde.
Okay.
Geht dann doch ganz schnell.
Ja.
Ne? Ja, also am Schluss gebe ich gerne nochmal so die Gelegenheit, ein paar Worte irgendwie loszuwerden, falls ihr eine Message habt. Von meiner Seite kann ich sagen, richtig starkes Projekt, mega spannend. Man könnte sich da locker nochmal ein paar Stunden drüber unterhalten. Auch wahnsinnig, dass es so schnell bei euch geht, das hätte ich nicht gedacht. Ohne Spaß, ich dachte, ihr habt letztes Jahr irgendwann gestartet, aber das war alles dieses Jahr. Es ist schon sehr ambitioniert, auch der Plan mit Oktober. Wahnsinn, also ich beobachte das eben mit Spannung. Und mein Sponsoring kommt auch noch, auf jeden Fall. Ich werde auch eure Kampagne und euer Instagram unter der Folge verlinken. Und kann auch nur sagen an jeden, der diese Folge anhört, schaut mal auf Startnext vorbei. Unterstützt die Gruppe, ist ein mega cooles Projekt, es braucht mehr so Projekte. Genau, und dann habt ihr gern noch das letzte Wort.
Mhm. Soll ich was sagen?
Ja,
okay. Also ich würde auch nochmal kurz erwähnen, das mit dem Start Next. Also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel Arbeit auch in die Planung der Kampagne gesteckt, und wir sind auch noch also wir sind nach wie vor immer offen, wenn noch irgendjemand uns helfen will. Und also das ist für uns jetzt halt gerade im Moment wirklich das zentrale Thema, damit wir wirklich den Laden eröffnen können. Mhm. Und eben, wenn es auch nur irgendwie ein Fünfer ist oder so, es wäre einfach super cool, wenn noch ein paar spenden würden und ihr es vielleicht eurer Familie oder so weiterleitet, damit wir das wirklich realisieren können, weil... Ja, also wir haben gestern auch nochmal darüber geredet, wir müssen jetzt schon nochmal eine Schippe drauflegen, sonst wird das so nix. Und ja, deswegen würde es uns auch mega freuen, wenn ihr da aktiv seid und ihr könnt uns auch gerne helfen. Wir werden in den nächsten Wochen auch noch viel flyern und wirklich auf der Straße aktiv sein. So, wenn cool. Da jemand noch Bock hat, uns zu unterstützen oder jemand weiß, wo wir Flyer auslegen können, gerne einfach uns anschreiben. Wir antworten da auch eigentlich immer sofort. Ja, und... Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, sehr gerne. Hat mich mega gefreut. Und in diesem Sinne dann, ciao, ciao.
Ciao.